Deutsche Bank präsentiert Results, Unternehmerpodcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. In Zukunft kann sich jeder seine Teile einfach selbst drucken. Ersatzteil nötig? Wird umgehend gedruckt. Neues Teil am Computerdesign? Gleich gedruckt. Der 3D-Druck verhieß einen gigantischen Markt, die Vorteile lagen ja schließlich auf der Hand. Doch so überzeugend die Technologie bislang auch ist, der Durchbruch kam längst nicht so schnell und so mächtig, wie allgemein vorhergesagt worden war. Viele Investoren sahen darum auch ihre Erwartungen enttäuscht. Und in solch einem Umfeld startete das junge Unternehmen Quantica aus Berlin 2018. Nun ist Frühphasenfinanzierung in Deutschland grundsätzlich kein einfaches Unterfangen, aber Quantica brauchte viel Kapital für die Entwicklung ihrer Additive Manufacturing Technologie. Und das für viele Jahre. Denn erst jetzt ist das Produkt marktreif. Aber Quantica hat es geschafft. Wie? Berichtet uns Chief Operating Officer Marcel Strobel gleich. Herzlich willkommen, Herr Strobel. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und bei mir ist auch als Branchenkenner am Telefon heute Hans Remsing. Er leitet bei der Deutschen Bank das Expertenteam Automotive und Engineering. Hallo, Herr Remsing.
Hallo, guten Morgen zusammen.
Vielleicht die Frage an Sie, Herr Strobel. 5 Jahre getüftelt, was haben Sie denn da so lange gemacht? Und was macht Quantica denn anders als andere 3D-Druckunternehmen oder Additive Manufacturing-Unternehmen?
Der 3D-Druck ist größtenteils darauf reduziert, dass immer nur ein Material sich in einem Objekt befinden kann. Und es gibt nur sehr wenige Technologien, die zulassen, dass ein gedrucktes Objekt sich aus mehreren Materialien zusammensetzen kann. Tintenstrahldruck oder Inkjetdruck ist eines dieser wenigen Verfahren, welches allerdings auf der langen Geschichte des Tintenstrahldruckers, wie wir ihn alle von unserem Schreibtisch her kennen, reduziert ist, nämlich auf diese niedrige Viskosität der Farbe, mit der da gedruckt wird. Möchte man funktionale Objekte drucken, die eine bestimmte mechanische Funktionalität haben, müssen Harze verdruckt werden, die weit höhere Viskositäten haben. Und dafür gab es bisher keinen Druckkopf. Und das ist das, was Quantica vor allem in die Welt gebracht hat und auch die Ursache ist, warum es so lange gedauert hat. Wir mussten die komplette Technologie des Tintenstrahldruckkopfes neu entwickeln. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt nach 5 Jahren erfolgreich angelangt.
Das heißt, es gibt einen fertigen Tintenstrahldruckkopf.
Genau, den haben wir seit 2, 2,5 Jahren im Gebrauch, sind noch nicht auf einem Industriestandard angekommen, aber genau das wird jetzt der nächste Schritt sein und die ersten Objekte konnten wir bereits erfolgreich drucken.
Also es geht jetzt los. Sie haben 2018, glaube ich, zu dritt begonnen. Inzwischen sind Sie sogar mehr als 60 Mitarbeiter. Das kostet über 5 Jahre, von den Investitionen natürlich in Technologie auch nochmal abgesehen. Wie groß war denn der Finanzierungsbedarf und wie haben Sie den dann gedeckt?
Komplett richtig. Über 5 Jahre von 3 auf über 61, mittlerweile auch an 3 Standorten in Cambridge, Barcelona und Berlin. Und gebraucht haben wir da dafür 23 Millionen. Und die große Herausforderung ist, schätzen Sie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dieses Geld von VC zu bekommen? Die Wahrscheinlichkeit ist nahe null, denn nur 3 Millionen von diesen 23 Millionen kamen von VCs.
Und der Rest?
Von Freunden und Familien, flapsig ausgedrückt.
Okay, so Familie und Freund hat auch nicht jeder.
Das ist richtig. Wir hatten 2018 den ganz großen Vorteil und das Glück, einen Privatinvestor kennenlernen zu dürfen, der 20 Jahre vorher sehr erfolgreich sein damaliges Unternehmen verkauft hat und der ganz enthusiastisch in uns investiert hat und über die Zeit befreundete Investoren mitgebracht hat. Und dadurch konnten wir unseren Grundbedarf decken und auch Banken haben uns geholfen mit Anschubfinanzierungen und vor allem zwischen den Finanzierungsrunden mit Überbrückungskrediten.
Trotzdem 23 Millionen, das ist natürlich schon echt eine Ansage, auch für jemanden, der sein Unternehmen erfolgreich verkauft hat und begeistert ist von der Idee. Reicht das oder hat man auch noch andere Finanzierungskomponenten hinzugenommen, jetzt neben den Banken?
Von den ersten Investoren ist nicht der Hauptteil der, der die 23 Millionen ausmacht. Ein großer Teil von den 23 Millionen haben wir über strategische Partner einwerben können. Das heißt, Unternehmen, die einen Zugriff auf unsere Technologie haben wollen und sich diesen durch Entwicklungsfinanzierung gesichert haben.
Okay, das ist ein Unternehmen oder sind das ganz viele schon?
Es ist ein Unternehmen.
Da sprechen wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen näher zu, Herr Strobel. Herr Remsing, vielleicht an Sie erstmal die Frage. Sie sehen ja nicht nur Quantica, Sie sehen ja viele Unternehmen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und ich hatte es anfangs schon gesagt, Finanzierung in Deutschland für solche Unternehmen ist immer nicht ganz einfach. Auch als Bank ist es nicht ganz einfach, denn da ist ja noch nicht mal ein Produkt. Da ist ja häufig nur eine Idee und vielleicht ein paar überzeugende Köpfe. Wie schafft man das? Also ist Venture Capital vielleicht eine Lösung für wen auch nicht? Was kann die Bank da tun? Wie gehe ich an das Thema ran, Herr Remsing?
Schwierige Frage. Was wir jetzt gerade auch gehört haben, ist natürlich, in Neudeutsch nennt man das ja Early Stage, von der Gründung bis zum fertigen Produkt, dann bis zum Wachstumsstadium eines Unternehmens. Es gibt natürlich viele Venture Capital Gesellschaften hier in Deutschland und in Europa. Wenn man das aber international vergleicht mit USA, Großbritannien, ist es natürlich deutlich geringer. Und es ist natürlich sehr, sehr herausfordernd, diese Investoren für die eigene Idee, für das Produkt, für die Wachstumsperspektiven zu gewinnen. In dieser Phase haben fremde Mittel einen Eigenkapitalcharakter und entsprechend heißt es dann, dass ich natürlich auf der Bankkreditseite ein sehr, sehr herausforderndes oder schwieriges Umfeld habe. Sprich, Investoren können dann, wie genannt, Venture Capital Fonds sein. Was wir gehört haben, strategische Partnerschaften, also von industriellen Firmen und natürlich auch Family Offices sehen wir auch sehr viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Allerdings auch hier sehr, sehr opportunistisch. Und wenn ich dann jemanden, wie gehört habe, der sich für so eine Idee begeistert, wo er das Konzept auch dann rüberbringen kann, dann können auch, wie bereits erwähnt, Family Offices ein interessanter Partner sein für ein Startup-Unternehmen.
Wie kommt man an so ein Family Office ran? Es gibt natürlich ein Verzeichnis, da stehen die vielleicht auch drin, aber nicht jedes Family Office hat jetzt Interesse, beispielsweise in ein 3D-Druckunternehmen zu investieren. Andere sagen vielleicht, wir machen nur Healthcare oder so etwas. Kann da auch die Bank helfen?
Definitiv. Also Deutsche Bank hat ja im Bereich Vermögensberatung, sprich Wealth Management, auch die Betreuung von Family Offices. Und da stehen wir im laufenden Kontakt mit den Kollegen, um auch immer wieder rauszuhören, in welche Richtungen möchten denn diese Family Offices investieren, wo haben die besondere Tables. Und genauso ist es natürlich auch bei Venture Capital Fonds. Manche sind relativ breit nach Industrien und Anwendungen gestreut, manche sind aber auch spezialisiert. Aber in dem Bereich Family Offices, wie gesagt, haben wir über das Wealth Management schon einen Zugang zu entsprechend renommierten Offices und da sprechen wir manchmal nicht nur über zweistellige, sondern dreistellige Millionenbeträge.
Okay, also das ist ein spannender Ansatz. Herr Strobel, Sie haben eben einen Strategen und wenn Sie sagen, der signifikante Anteil von 23 Millionen Euro, das klingt jetzt auch nicht nach einem Strategen, der ganz klein ist. Wie sind Sie auf den gekommen und wie sind Sie an den herangetreten?
Das, was für diesen Strategen spannend ist, ist unsere Technologie, in der er für sein eigenes Geschäft eine sehr zukunftsfähige Möglichkeit sieht, eigene Vorteile zu realisieren. Will heißen, seinen Kunden Produkte günstiger anbieten zu können oder die Produktion von Produkten seinen Kunden zu erleichtern. Und es gibt im 3D-Druck immer bestimmte Industriebereiche, die weiterentwickelt sind als der Rest. Zum Beispiel in unserem Bereich des Tintenstrahl-3D-Drucks gibt es bereits Industrien, in denen 3D-Druck viel mehr etabliert ist als jede andere klassische Produktionsmethode. Das sind die dentalen und die Hörgerätemärkte. In denen werden die Produkte bereits heute mit über 50% 3D gedruckt, aber noch nicht aus mehreren Materialien gleichzeitig. Und für diese Industrien war es dann interessant, zu sehen und die Möglichkeiten darin ausschöpfen zu können, mehrere Materialien in einem und demselben Produkt zusammen zu fabrizieren.
Das heißt aber, Sie sind auf verschiedene Strategen auch vorab zugegangen und der eine ist es dann geworden oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Wir sind mit zwei Strategen aus demselben Marktumfeld in Kontakt gewesen und der eine hat sich dann als der für uns passende Partner herausgestellt.
Welche Anforderungen hat denn so ein Stratege dann auch an Sie? Und ist da nicht manchmal auch die Gefahr, dass Sie eigentlich Ihren eigenen Fahrplan haben und sagen, da wollen wir jetzt die Schwerpunkte drauf legen, das ist die Herausforderung, da sehen wir den Markt und der Stratege sagt, aber ich gucke jetzt auf meinen Markt und ich brauche jetzt eher das in der und der Richtung. Also gibt es da manchmal widerstrebende Interessen?
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dieses Risiko besteht. Glücklicherweise war das bei uns nicht der Fall. Denn das, was wir ohne dem Strategen für uns geplant hatten, war sehr nah an dem, was der Stratege von uns gefordert hat. Das heißt, wir haben uns nicht verbiegen müssen, um die Entwicklungsziele unseres strategischen Partners zu erreichen.
Herr Remsing, wir reden jetzt über ein 1-Million-Euro-Investment durch einen Strategen. Ist das ein Modell, das auch für so einen ganz klassischen Mittelständler von, keine Ahnung, 30 Millionen, 50 Millionen Euro Jahresumsatz in Frage käme?
Sowohl als auch. Also beides ist möglich. Um ein Beispiel zu geben, ich habe einen größeren Mittelständler, der hat auch so einen Weg eingeschlagen, in 3-4 Bereiche dann investiert und kam irgendwann zur Erkenntnis, also ich habe mich irgendwo ein Stück weit verzettelt, es wurde zu komplex und hat sich dann aus mehreren Bereichen wieder zurückgezogen. Generell sehe ich das schon als einen Ansatz. Denn wir müssen ganz klar sagen, so ein mittelständisches Industrieunternehmen ist ja oftmals gefangen in tradierten Strukturen. Ich habe meine Forschung und Entwicklung, ich habe meinen Bereich, da ändert sich ein Stück weit was. Aber ich sage mal, nicht über den Tellerrand schauen, sondern mal in eine andere Küche zu gehen, um sich mit ganz neuen Themen zu beschäftigen, da fehlen oft die Ressourcen. Und da ist das schon eine Möglichkeit, sich über so eine strategische Kooperation ganz neue Themenfelder, die dann auch einen richtigen Sprung nach vorne in dem eigenen Produkt- und Geschäftsmodell bedeuten. Gleichwohl muss man schon sich tief in die Augen schauen. Das ist genauso wie bei einem Joint Venture. Man muss genau wissen, wer hat welche Interessen, wer hat welchen Nutzen davon. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Und wer hat aber vielleicht auch welche Rechte überhaupt? Also wie ist denn das bei Ihnen, Herr Strobel? Also gehört Ihnen die Entwicklung alleine oder gibt es da Nutzungsrechte, Markenrechte, die Sie abtreten, vielleicht über eine Zeitdauer? Also wie ist dieses ganze Rechtliche denn da eigentlich strukturiert, ohne dass wir jetzt in die Details gehen wollen, aber so ganz grob?
Mit Markenrechten haben wir keine Berührungspunkte, denn es wird unsere Marke für das Produkt mitverwendet, was für uns aus Marketing-Sicht von Vorteil ist. Alles das, was wir entwickeln, bleibt unser Eigentum und das, was wir mit dem Partner gemeinsam entwickeln, wird je nachdem, was es ist, ob es in seiner oder in unserer Kernkompetenz sich befindet, verteilt. Entweder alleinige Nutzung eines der beiden Partner oder eine gemeinsame Nutzung. Mehr Risiken haben wir an der Stelle nicht. Wir mussten nichts hergeben von dem, was wir vorher entwickelt haben. Das, was für den Partner ein wichtiges Kriterium war, ist natürlich eine bestimmte Nutzungsexklusivität zu haben.
Ist der Partner über, der hat Eigenkapital gegeben eigentlich oder hat er quasi über Lizenzgebühren oder wie ist das eigentlich jetzt bilanztechnisch zu sehen?
Das ist unser erster Umsatz gewesen. Das ist ein bezahlter Entwicklungsauftrag.
Also gar keine Themen mit irgendwie Gesellschaftsstruktur und so weiter, die das interessiert.
So ist es.
Ja, wir sind leider schon fast am Ende der Zeit, aber mich interessiert natürlich trotzdem, wie geht's weiter bei Quantica? Wird es weiteren Finanzierungsbedarf auch geben oder ist das Produkt jetzt eben so weit, dass Sie sagen, alles andere kommt jetzt durch weitere Umsätze und zwar eben nicht nur von einem Strategen, sondern eben von klassischen mehreren Käufern? Wo stehen Sie da jetzt?
Wir haben im März unsere A-Serie beendet oder abgeschlossen, sind jetzt in der Entwicklung beim hoffentlich letzten Prototypen vor dem Seriengerät und werden bis zu dem Zeitpunkt, wo der Umsatz des Seriengerätes uns genügend Wind unter die Flügel bringt, nochmal ein Second Closing für die A-Runde fahren.
Also da sind Sie offensichtlich on track. Herr Remsing, vielleicht ganz zum Schluss auch an Sie die Frage, wenn Sie so 1-2 Tipps mal hätten für Unternehmen, wie eben Quantica 2018, man steht da, man weiß, man braucht eigentlich viel Geld, man hat einen längeren Entwicklungsweg vor sich. Was sind so die 1-2 Tipps auch aus der Praxis, wie man es richtig anpackt? Also vielleicht zuerst tatsächlich aufs Family Office zugehen, später auf den Strategen. Weiß nicht, ob Sie da irgendwie vielleicht einen Hinweis nochmal geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also da gibt es sicherlich keinen Königsweg. Was wir gesehen haben, ist, was ist von Nutzen, wenn man einen strategischen Partner hat? Das Startup bringt immense Innovationskraft mit an den Tisch. Der strategische Kooperationspartner bringt vielleicht die Möglichkeiten, die Expertise der Industrialisierung von Produkten. Also wie kann ich auf einem Zielkostenfokus ein Produkt dann auch wirklich für den Markt bringen? Und ich glaube, nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, was der Herr Strobel gerade gesagt hat, das ist ja auch eine recht entscheidende Phase jetzt, weil hat man vorher über das Thema Early Stage, also Frühphasenfinanzierung geredet, geht ja jetzt dann in eine Wachstumsfinanzierung. Und sprich, wenn dann die Nachfrage steigt für die Produkte, muss ich natürlich meine Zulieferer, meine Lieferanten auch entsprechend gewinnen. Und dort ist natürlich auch immer ein entsprechender Kapitalbedarf da. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Start-up-Unternehmen, wenn es in diese Phase geht, da auch schon rechtzeitig die Finanzierungsmittel, egal aus welchem Topf. Und da sehe ich dann auch die Bankpartner mit im Boot, neben Venture Capital, wenn die nächste Finanzierungsrunde oder Family Offices mit begleiten, genauso dann auch Bankpartner mit einzubeziehen, die dann auch ihre Kompetenzen mit an den Tisch bringen können.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Remsing, Herr Strobel. Also ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Ich finde, Sie haben sehr schön gezeigt, dass junge Unternehmen und junge Unternehmer nicht nur technologisch sozusagen neue Wege gehen eben, sondern auch bei der Finanzierung da ganz unterschiedliche Wege beschreiten können zum Erfolg. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es mit Quantica und wie es auch mit dem 3D-Markt insgesamt weitergehen wird. Und ja, toi, toi, toi Ihnen weiterhin.
Recht herzlichen Dank.
Danke auch.
Gerne. Ja. Das war auch für mich wieder eine lehrreiche Runde. Bestimmt haben auch Sie die ein oder andere Anregung mitgenommen und vielleicht haben Sie aber auch Anregungen für uns vom Results Unternehmer Podcast. Dann melden Sie sich bei uns und vielleicht sprechen wir demnächst ja direkt miteinander. Ich würde mich freuen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.